Ich lese uns den Predigttext aus dem Lukas-Evangelium nach der Elberfelder Übersetzung. Lukas Kapitel 11, die Verse 1 bis 4. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung. Ich möchte nochmal mit uns beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir danken, dass wir hier in Freiheit uns versammeln dürfen. Herr, das sind Worte, die wir irgendwie alle kennen. Und trotzdem bitte ich dich, dass du sie neu belebst, dass du sie lebendig machst. Ich bitte dich, dass du Gnade schenkst zum Sprechen und zum Hören. In Jesu Namen, Amen. Ja, wahrscheinlich ist schon einigen beim Vorlesen des Lukas-Textes aufgefallen, dass es Unterschiede gibt zwischen dem Modellgebet, was der Herr Jesus hier vorstellt, und dem sogenannten Vater Unser, wie wir das aus Matthäus 6 kennen. Die Matthäus-Fassung, die ist ja die wesentlich bekanntere. Sie wird von Christen aller Konfessionen gebetet. Und wer damit vertraut ist, die macht die Version hier bei Lukas vielleicht irgendwie abgespeckt und unvollständig erscheinen. Aber ist das so? Betrachten wir zunächst mal die Abweichung. Lukas 11, Vers 2, Vater. Matthäus 6, Vers 9, unser Vater, du in den Himmeln. Lukas, dein Reich komme. Matthäus, kommen soll dein Reich, geschehen soll dein Wille, wie im Himmel, so auf Erden. Lukas, unser nötiges Brot gib uns an jedem Tag. Matthäus, unser nötiges Brot gib uns heute. Lukas, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Matthäus, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben haben unseren Schuldnern. Lukas, und führe uns nicht in Versuchung. Matthäus, und nicht führe uns hinein in Versuchung, sondern rette uns vom Bösen. Und eigentlich ist es hier zu Ende, aber in einigen Handschriften folgt bei Matthäus noch: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So wird es ja auch traditionell von den Protestanten gebetet. Ob letzteres tatsächlich die ursprünglichen Worte Jesu gewesen sind oder eher eine Erweiterung des Gebets für den liturgischen Gebrauch in der frühen Kirche, sei einmal dahingestellt. Jedenfalls, mal abgesehen davon, können wir, glaube ich, feststellen, dass in beiden Fassungen dieselben Elemente enthalten sind. Im Matthäusevangelium sind sie ausgeschmückter. Die Bedeutung ist nicht anders, nur ausgeweitet. Und was Lukas wiedergibt, scheint sparsamer. Und so haben sich Theologen und Bibelforscher lang darüber ausgelassen, welche von beiden wohl das Original gewesen ist. Aber es kann doch sein, dass Jesus dieses Gebet öfter und zu verschiedenen Gelegenheiten gelehrt hat. Irgendwelchen Konfliktstoff sehe ich da drin nicht. Die Bedeutung bleibt ja trotz Auslassung der Bitte, dass Gottes Wille geschehen möge, und der Schlusssatz ist nahezu dieselbe. Aber jetzt zum Lukas-Text. Hier haben wir zunächst einmal wieder eine seiner häufigen Erwähnungen des Gebetslebens Jesu. Lukas zeigt immer wieder Christus als der Menschensohn, der in Abhängigkeit vom Vater lebt. Lukas 5, er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Lukas Kapitel 6, und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Lukas 9, und es geschah, als er für sich allein betete. Oder, wie wir gerade in dem heutigen Predigttext gehört haben, Kapitel 11, und es geschah, als er an einem Ort war und betete. Und das konnte den Jüngern nicht verborgen bleiben. Sie waren ja Tag und Tag mit ihm zusammen, sie folgten ihm. Und natürlich mussten sie gemerkt haben, dass das Gebet, die innige Zwiesprache mit Gott bei Jesus oberste Priorität hatte, vor allem anderen. Dass Zeit im Gebet mit seinem himmlischen Vater zu verbringen, dass das ein wesentlicher Teil dessen war, was Jesus jeden Tag getan hat. Und so kommt es, als er aufhört zu beten, Kapitel 11, Vers 1, dass einer seiner Jünger zu ihm spricht: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Und vielleicht haben die Jünger oft gewartet, während Jesus betete. Das steht hier ja, dass dieser Jünger, der namentlich nicht genannt wird, gewartet hat, bis Jesus sein Gebet vollendet hat. Es waren ja Stunden mit uns unter, ganze Tage und Nächte, die ihr Meister im Gebet verharrt hat. Und während Jesus im Garten Gethsemane nach dem letzten Mal vor seiner Verhaftung im Gebet so heftig rang, dass sich sein Schweiß in Blutstropfen verwandelte, also das lesen wir nur bei Lukas, da heißt es, dass die Jünger eingeschlafen sind sogar währenddessen. Aber nirgendwo heißt es, dass die Jünger mit Unverständnis auf die Gebetsgewohnheiten ihres Meisters reagiert haben. Als Juden waren sie ja ebenfalls gewohnt zu beten. Fromme Juden beteten mindestens dreimal am Tag. Im alten Israel wurde in der Regel auch in Gemeinschaft und laut gebetet. Man kannte Dank, Lobpreis, Anbetung, Bitten, Fürbitte, Bußgebete und Klage. Die Gebete vieler Männer und Frauen Gottes sind im Alten Testament aufgeschrieben. Und der Andreas und wahrscheinlich auch Johannes, das waren zunächst ja Jünger des Täufers Johannes, bevor sie Jesus nachfolgten. Und so könnte es einer von den beiden gewesen sein, der forderte: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Wir wissen nicht, es steht nicht in der Bibel, wie der Täufer das gemacht hat oder nach welcher Methode er vorgegangen ist. Aber die Jünger wollten, dass auch Jesus sie alles über das Beten lehrte, so wie Johannes der Täufer und andere berühmte Rabbiner ihren Schülern besondere Gebetsweisen oder Einsichten in das Gebet beigebracht haben. Auf jeden Fall, das war eine gute Anfrage. Und ich vermute, dass Jesus darauf gewartet hat, dass die Jünger ihm diese Frage stellen würden. Du kannst nämlich jemanden, der nicht wirklich beten lernen will, dem kannst du nicht beten lernen. Das geht nicht. Und die Jünger hatten mitbekommen, dass das Gebet eine echte und notwendige Kraft im Leben Jesu darstellte. Und das hatte wohl ein Verlangen nach einer intensiveren Gebetspraxis bei ihnen geweckt. Sie baten Jesus ja nicht, sie über Gebet zu belehren. Vielleicht so in dem Sinn: Ach ja, vielleicht kannst du uns noch ein paar gute neue Gebete empfehlen oder erklär uns doch mal, warum es so wichtig ist zu beten, warum Gott möchte, dass wir ihn im Gebet suchen und uns in allem an ihn wenden. Das haben sie nicht gefragt, sondern sie baten Jesus, ihnen beten zu lernen. Und das macht einen Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob du zum Profiboxer gehst und ihm sagst: Erzähl mir mal was über Boxen, oder ob du zu ihm hingehst und sagst: Bring mir mal das Boxen bei. So den Unterschied, den merkst du, denke ich, sehr schnell. Die Jünger wollten keine theoretischen Erkenntnisse über Gebet. Sie wollten, dass Jesus ihnen ganz praktisch zeigte, wie sie beten könnten. Und ich weiß nicht, hast du dich schon jemals danach gesehnt, beten zu lernen, wirklich zu beten, wie Jesus seine Jünger beten lehrte? Sehnst du dich nach einer Gebetsbeziehung mit dem himmlischen Vater? Haben wir das jemals gebetet? Herr, lehre uns zu beten. Darum soll es heute Morgen gehen. Wobei wir uns klar sein müssen, dass die drei Verse übers Beten, die wir da im Lukas-Evangelium heute schon gelesen haben, dass sie längst nicht alles beinhalten, was unser Herr uns über das Gebet zu sagen hat. Also es ist praktisch ja nur der Einstieg. Aber schauen wir uns diese Verse einmal genauer an. Kapitel 11, Vers 2, er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht. Also dieses vorgestellte Modellgebet, das sollte einmal sicherlich als Leitfaden dienen, als ein Grundgerüst, das wir übernehmen und im persönlichen Gebrauch erweitern können. Aber ich denke, es sollte auch durchaus so gesagt werden, gesprochen werden, wie es ist. Weil Jesus ja sagt: Wenn ihr betet, sprecht. Vater, so beginnt der Herr Jesus. Das Gebet beginnt mit der Anrufung des Vaters. 1970, da veröffentlichte Bob Dylan sein Album New Morning. Und da war auch ein Lied drauf enthalten, das hieß Father of Night. Father of night, father of day, father who takes the darkness away, father who teaches the birds to fly, father of rainbows up in the sky und so weiter. Ich übersetze uns das mal auf Deutsch. Also Vater der Nacht und des Tages, Vater, der die Dunkelheit wegnimmt, der den Vögeln das Fliegen beibringt, der den Regenbogen in die Wolken setzt. Und obgleich Dylan auch von Loneliness und Pain singt, also von Einsamkeit und von Schmerzen, so ist auch dieses Lied eine einzige fröhliche Hymne auf Gott, den himmlischen Vater. Und das war umso bemerkenswerter, weil Dylan, der war von Haus jüdischen Ursprungs, der hat sich erst Ende der 70er Jahre zum christlichen Glauben bekannt. Und für Juden, für das Alte Testament, stellte die Bezeichnung Gottes als Vater tatsächlich eine Seltenheit dar. Die Gläubigen des Alten Testaments, die kannten zwar den einen wahren Gott Elohim als den Schöpfer, als den allmächtigen El Shaddai, den ewigen El Olam oder als den Herrn Yahweh und in vielen weiteren Offenbarungen, aber nur ein ganz paar Male wird Gott auch Vater genannt und dann immer in Zusammenhang Gott der Vater des irdischen Volkes Israel. Und Gott als Vater des einzigen Gläubigen, das war ihnen noch nicht bekannt. Und Jesus hingegen lehrte die Jünger, Gott als Vater anzusprechen. Er sagt, Gott ist mein Vater und so ist Gott euer Vater. Er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater all derer, die an Jesus glauben. Also er, der Vater Jesus Christus, ist der Vater all derer, die an Jesus glauben. Im Johannesevangelium heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und ja, wo kommen wir her? Ne? Wir waren ohne Gott, ohne Hoffnung in der Welt. Wir waren böse und taten Böses. Unsere Aussicht getrennt von Gott, für ewig verloren. Verlorene Leute. Da lässt die Bibel keinen Zweifel dran aufkommen. Aber jetzt sind wir Gottes Kinder. Was für eine Wendung. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Johannes 16, 27. Der Vater selbst hat euch lieb. Wo gibt's das sonst? Der Koran kennt Gott nicht als liebenden Vater. Es ist mit seinem Gedankengut völlig unvereinbar, Gott als Vater zu bezeichnen. Als Vater Jesu und Vater seiner Geschöpfe. Den Gedanken der Gottessohnschaft und Vaterschaft Gottes lehnt der Koran entschieden ab. Allah hat keinen Sohn und darum ist Allah auch nicht mit dem Vater Jesu gleichzusetzen. Aber in den letzten Jahrzehnten haben wir die Ablehnung Gottes als Vater noch aus einer ganz anderen Ecke. Meist feministische Theologinnen fühlen sich durch den Begriff Vater beleidigt. Sie behaupten, dass der Begriff Vater patriarchalisch ist, das heißt von Männern dominiert. Sie fordern einen geschlechtslosen Gott oder dass Gott genauso gut als sie betrachtet werden könnte. Und aus Christus wird so Christa, aus dem Heiligen Geist die Heilige Geistin. Und am Ende ist man bei den heidnischen Göttinnen. Und zu den Gründen dafür möchte ich hier nicht groß Stellung beziehen. Einiges lässt sich sicherlich daraus erklären, dass Frauen in den Kirchen und Gemeinden zwar gebraucht und geliebt, aber oftmals doch als Personen zweiter Klasse behandelt werden. Und wenn dann noch hinzukommt, dass sie durch Männer, vielleicht sogar durch den eigenen Vater, verletzt oder missbraucht wurden, dann sind Männer der Feind. Und die Vorstellung von Gott als Vater setzen sie mit männlicher Unterdrückung gleich. Aber im Laufe meines Berufslebens als Heimerzieher sind mir immer wieder auch Jungen und junge Männer begegnet, die mit ihren Vätern dermaßen schlimme Erfahrungen gemacht haben, dass sie auch sie mit einem Vater Gott nichts anfangen konnten. Und das ist schlimm, das ist tragisch. Aber dürfen wir deswegen die Terminologie der Heiligen Schrift verändern und durch eigene ersetzen, so Bibel in gerechter Sprache? Und was gibt's da alles? Nein. Natürlich ist es richtig, dass die Bibel auch weibliche Bilder von Gott verwendet. In Lukas 15 vergleicht Jesus Gott mit einer Frau, die eine wertvolle Drachme verloren hat und alles dran setzt, sie wiederzufinden. In Matthäus 23 sich selbst mit einer Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel sammelt? Oder nehmen wir diesen wunderbaren Zuspruch aus Jesaja 66, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Trotzdem bleibt es Tatsache, dass Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist sprachlich männlich sind und Jesus das Bild des Vaters und des verlorenen Sohnes wählte, um die liebevolle, suchende und sehnsüchtige Güte des himmlischen Vaters deutlich zu machen. Zu Jesus Zeiten schloss Vatersein die Vorstellung von Fürsorge, Liebe, Verantwortung, Disziplin, Respekt, Autorität und Segen ein. In unserer westlich geprägten Welt haben Väter diese lebenslange patriarchalische Autorität, die Väter im Nahen und im Fernen Osten hatten, nicht annähernd erreicht. Es kann sogar gut sein, dass hinter dem griechischen Wort Pater, Vater, im Aramäischen, in der Muttersprache Jesu das Wort Abba stand. Eher als das formale Wort für Vater Ab, war Abba das übliche Familienwort, etwa wie das liebevolle Papa im Deutschen. Vielleicht hast du keine guten Erinnerungen an deinen irdischen Vater. Aber gerade dann möchte ich dich ermutigen, neu über deine Gottes- und Vatervorstellungen nachzudenken, ganz neu wieder für dich zu entdecken, dass unser Gott für dich der himmlische Vater sein möchte. Also ein Vater viel, viel besser, als du dir das in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst. Vater, geheiligt werde dein Name. Im griechischen Original steht hier Pater Hagias Teto to Onoma Su. Und Hagiazo, das heißt Heiligen. Und das ist gar nicht so leicht, ein anderes Wort dafür zu finden. Am ehesten vielleicht mit Bewunderung, Ehrfurcht und Respekt betrachten. Es erinnert uns daran, dass der Vater heilig ist. Dass nur Licht in ihm ist und keine Finsternis. Dass der Vater nur Liebe ist. Und hier merken wir schon, dass dieser Vater auf der einen Seite die Sünder annehmen kann und auf der anderen Seite ja von jeder Sünde ganz weit entfernt und abgesondert ist, dass dazu es einfach nötig war, dass unser Herr Jesus Versöhnung bewirken musste. Das Werk von Golgatha war absolut erforderlich, dass das geht. Und darum lasst uns auch diese Gnade, die Gott uns zuwendet, nicht als billige Gnade abtun. Vater, geheiligt werde dein Name. Das meint sicherlich auch, dass die ganze Person des Vaters heilig ist. In der Bibel werden Namen ja oft als Ersatz für die Person selbst verwendet. Vater, geheiligt werde dein Name, in eigenen Worten wiedergegeben, das bedeutet, Vater, mögest du doch mit dem Respekt und der Ehre behandelt werden, die deine Heiligkeit verlangt. Und ja, leider kommt es ja immer wieder vor, dass Menschen, auch wir bekennende Christen, gedankenlos den Namen Gottes missbrauchen. Also ich höre zum Beispiel ständig, wenn junge Leute sich unterhalten, oh Gott, und bei den älteren Semestern dann, oh Gott, oder ach Herrje. Und vielleicht denkst du, das ist nur eine Kleinigkeit. Wie sollte Gott sich um solche Kleinigkeiten kümmern? Aber Gottes Wort sagt, 2. Mose 20, Vers 7, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Wenn wir Gottes heiligen Namen auf alltägliche und allgemeine Weise benutzen, verehren wir seinen Namen nicht, sondern erniedrigen ihn. Jünger achten auf ihre Worte und ihre Herzen, um den Namen des Vaters zu heiligen. Das bedeutet auch, dass wir mit unseren Gebeten zum Vater nicht in kumpelhafter Vertrautheit kommen, sondern mit der gebührenden Ehrfurcht und dem gebührenden Respekt für seine Größe und Heiligkeit. Er ist unser Papa, ja, aber er ist auch heilig, unvorstellbar heilig. Und wenn wir beten lernen wollen, dürfen wir das nicht vergessen. Dein Reich komme. Der nächste Satz, den Jesus in seinem Modellgebet gebraucht, ist wieder eine Bitte an den Vater. Dein Reich komme oder auch deine Königsherrschaft komme. Und diese Bitte knüpft an den Titel Jahwehs als König in den alttestamentlichen Schriften an. Also zu dem einen drückt sie den Glauben daran aus, dass Gott von Anfang an über die gesamte Schöpfung herrscht. Zum anderen, dass Gottes Heilswille in der Endzeit universal sich gegen alle Widerstände wird durchsetzen. Die Vorstellung vom Reich Gottes, die geht weit zurück bis in das Buch Exodus, wo Gott sich als der König der Kinder Israel offenbarte. 2. Mose 19 berichtet von dem Bund, den Gott als Herr der ganzen Erde mit den Söhnen Israels schloss. Das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, in der Wüste war der Thronsaal Jahwes, aber auch Ort der Begegnung zwischen Gott und Menschen. Gott führte sie bei Tag und Nacht. Keinen König zu haben außer Jahwe war eines der einzigartigen Merkmale der Israeliten bis zu dem Zeitpunkt, als Samuel unter ihnen als Richter wirkte und sie gegen Gott sündigten und einen König forderten, wie alle anderen Völker auch. So berief Gott zuerst Saul und dann David zum König. Dem David in Bethlehem aus dem Stamm Juda geboren, wurde verheißen, dass sein Königtum Bestand haben wird für ewig. Und das wissen wir, das ist letztendlich in Jesus Christus zur Erfüllung gekommen. Johannes der Täufer kam und verkündigte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und Jesus hat zu Beginn seines Wirkens diese Botschaft aufgenommen, Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und als er dann später 70 Jünger in die Dörfer aussandte, mit der Vollmacht, Kranke zu heilen, sollten auch sie verkündigen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Das Reich Gottes war mit Jesus Christus in diese Welt gekommen. In ihm hatte sich das Prophetenwort aus Jesaja 61 erfüllt. Der Geist des Adonai Yahweh ist auf mir, denn Yahweh hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr Yahwehs. Das Königreich war angefangen in Jesus und seinen Jüngern und ja, ist auch in dir und mir, wenn wir zu Jesus gehören. Aber es wird im vollen Sinne erst kommen, wenn der Herr Jesus auf die Erde zurückkehrt, um von Ewigkeit zu Ewigkeit als König und Herr zu herrschen. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann bitten wir Gott, die Kraft und Herrlichkeit seines Reiches in uns und der ganzen Welt zu offenbaren. Was für ein Gebet. Wir beten, dass Christus über alles herrschen möge. Wir bitten den Vater auch, sicherlich die Wiederkunft Jesu auf diese Erde zu beschleunigen. Amen. Unser nötiges Brot gib uns täglich. Jetzt haben wir zum ersten Mal eine Bitte um unsere eigenen Bedürfnisse. Es ist die Bitte an Gott, uns jeden Tag zu geben, was wir benötigen für unser Essen, aber auch, denke ich, für alle anderen Bedürfnisse. Dabei, eigentlich tun wir doch alles, um diese Bitte gerade nicht beten zu müssen. Wir sparen, um uns keine Sorge machen zu müssen, wo unsere nächste Mahlzeit herkommt. Wir versichern uns gegen alles Mögliche, um uns vor Armut zu schützen. Wir richten uns komfortabel ein. Am liebsten wären wir reich. Wir wollen nicht für unser nächstes Essen beten müssen. Und ich denke auch nicht, dass Gott will, dass wir in materieller Armut leben. Obwohl er auch dann immer noch durchaus in der Lage ist, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Aber Jesus möchte, dass wir uns von Gott abhängig wissen. Dass wir uns in allem auf den Vater verlassen, in allen Angelegenheiten. Sollen wir also Gott auch für unser Essen danken, wenn wir das Geld dafür durch unsere eigene Arbeit verdient haben? Natürlich, ne? 5. Mose 8, 17, sag nicht in deinem Herzen, meine Kraft und die Stärke meiner Hand haben mir dies Vermögen verschafft. Das lässt Gott allen mitteilen, die überzeugt davon sind, es sei allein ihrem Fleiß und ihrer Tüchtigkeit zu verdanken, dass sie es zu etwas gebracht haben. Gott ist es, der uns Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Gott ist es, der uns die Möglichkeit gibt, unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Er ist es, der uns im wahrsten Sinne des Wortes unser nötiges Brot täglich gibt. Er stärkt uns und trägt uns durch. Und meist, solange wir gesund sind, nehmen wir das als selbstverständlich hin. Aber Jesus lehrt uns, für alles auf den Vater zu schauen und nicht nur für die eigenen, sondern auch für die Bedürfnisse und Nöte anderer zu beten. Das heißt ja nicht, mein nötiges Brot gib mir täglich, sondern unser Brot. Und da wird der Kreis ja ganz schön erweitert, ne? Und ich denke, so zu beten befreit vom ständigen Kreisen um einen selbst. Trotzdem, wie ich Jesus verstehe, sollen wir Gott auch um unsere eigenen täglichen Bedürfnisse bitten dürfen. Denn wir selbst gehören ja auch ins Unser hinein. Er interessiert sich für unsere Jobs, er kümmert sich um deine Schule, um deine Firma, er kümmert sich um deine Ehe, Kinder und Beziehungen. Unsere Gemeinde ist wichtig für ihn. Jesus lehrt uns, unser nötiges Brot gib uns täglich. Und eigentlich ist diese Bitte ganz einfach zu verstehen. Das brauchen wir gar nicht so kompliziert Das brauchen wir nicht komplizierter machen, als es ist. Ne? Jesus ermutigt uns wirklich, mit allem zum Vater zu gehen und von ihm Hilfe und Segen zu erwarten. Und vergib uns unsere Sünden. Sünde, nachdem moderne Psychologen gewaltige Anstrengungen unternommen haben, das Sündenproblem des Menschen loszuwerden, indem sie Schuld neu definiert haben und die Verantwortung dafür den Umständen, dem Elternhaus oder der Gesellschaft in die Schuhe schoben, da scheint dieser Begriff ziemlich bedeutungslos geworden zu sein. So hören wir vielleicht noch von Umweltsündern, Dopingsündern oder Verkehrssündern oder verwenden es, wenn eine Person, die abnehmen will, mal wieder zu viel gegessen hat. Auch der jetzt wieder angelaufene Karneval ist ja bekannt dafür, Sünde zu bagatellisieren. Anders Jesus. Jesus hat viel darüber gesprochen und deutlich gemacht, was Sünde in Wirklichkeit ist. Dass Sünde eine gebrochene Beziehung zu Gott beinhaltet und zu den anderen Menschen, dass mit Sünde hässliche Taten einhergehen, ein egoistisches Wertesystem. Angesichts der Zustände in unseren Familien und unserer Gesellschaft zu behaupten, dass wir keine Probleme mit Sünde haben, ist der Gipfel der Realitätsverleugnung. Aber viele Menschen um uns herum leben in dieser Fantasiewelt, zumindest so lange, bis die Realität sie in ihren Lebenslügen einholt. Darum erfordert die Bitte, vergib uns unsere Sünden, zunächst mal die Anerkennung, dass wir Vergebung überhaupt nötig haben. Nicht nur Vergebung einmal in unserem Leben, sondern immer wieder ständige Vergebung. Ja, wenn wir Jesus nachfolgen, löst sich die Schuld der Sünde über uns auf. Aber es gibt immer wieder neue Sünde, die wir ernst nehmen müssen. Und der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und damit, ja, sind wir eigentlich auch schon bei dem, wie es weitergeht. Denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Das heißt, die Jünger sollten nicht nur Vergebung empfangen, sondern auch selbst zur Vergebung bereit sein. Jesus lehrt uns zu beten, vergib uns und auch wir selbst vergeben. Ist denn unsere Vergebung davon abhängig, dass wir vergeben? Ja, in Matthäus 6, Vers 14 und 15 sagt der Herr Jesus, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Vergehung nicht vergeben. Das sind ganz ernste Worte, ne? Aber wir dürfen es nicht so verstehen, als könnten wir irgendwie Vergebungspunkte aufhäufen, indem wir anderen vergeben. Das geht nicht. Vergebung geschieht einzig und allein durch die Sühne Jesu für unsere Sünden aus Gnade und nicht durch irgendeinen Verdienst, den wir haben. Aber mangelnde Vergebungsbereitschaft und Unversöhnlichkeit können Gottes Segen blockieren. Mangelnde Vergebungsbereitschaft und Unversöhnlichkeit können Gottes Segen blockieren. Jesus lehrt die Jünger zu beten, vergib uns unsere Sünden. Griechisch unsere Sünden, tas hamartias hämon. Also hamartia, das heißt Sünde oder auch Verfehlen eines Ziels. Und dann weiter, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Und hier steht das griechische Wort ophailo, das heißt schuldig sein. Also etwa in dem Sinne, dass man ja, sich was geliehen hat und das zurückgeben muss. Oder dass man zahlungsunfähig ist. Und viele Menschen, die laufen mit einem Gefühl herum, dass die Welt und die anderen ihnen etwas schulden. Also sie haben irgendwie so einen ständigen Groll in ihrem Herzen. Jahre mitunter, Jahrzehnte lang können sie nicht vergessen, was andere ihnen tatsächlich oder vermeintlich schuldig geblieben sind. Und wegen dieser Wurzel der Bitterkeit bleibt eine Mauer zwischen ihnen und anderen, aber vor allen Dingen auch zwischen ihnen und Gott. Und so werden sie die Fülle Gottes niemals erleben können. Zwei einfache Lektionen, die wir Jünger aus dieser Bitte lernen. Erstens, wir müssen selbst immer wieder um Vergebung bitten. Und zweitens, Unversöhnlichkeit blockiert Gottes Segen. Ich komme zur letzten Bitte. Und führe uns nicht in Versuchung. Und dieser Satz hat ja in der letzten Zeit zu ein Jahr Unruhe geführt. Müssen Milliarden Christen weltweit das Vaterunser neu lernen, titelte die Bild-Zeitung im Dezember 2017. Und dann weiter, Papst Franziskus gefällt die Vaterunser, bitte führe uns in Versuchung nicht. Das sei keine gute Übersetzung, sagte er laut Bild im italienischen Fernsehen. Lass mich nicht in Versuchung geraten, wäre besser. Franziskus Begründung, es sei nicht Gott, der den Menschen in die Versuchung stürzt, um dann zuzusehen, wie er fällt. Ein Vater tut so etwas nicht, ein Vater hilft sofort wieder aufzustehen. Wer dich in Versuchung führt, ist Satan, so der Papst. Also einmal, nach meinen bescheidenen Griechischkenntnissen ist und führe uns nicht in Versuchung tatsächlich die getreue Übersetzung. Also da gibt es erstmal keinen Zweifel dran. Aber dieser Satz, der kann tatsächlich verwirrend erscheinen. Lockt Gott in die Versuchung? Ist es tatsächlich Gott, der uns in Versuchung führt? Nein. Jakobus, der Apostel und Halbbruder Jesu, lehrt uns, Jakobus 1, Verse 13 bis 15, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also, von daher sind die Papstworte, die von den Medien so sensationell aufgebauscht wurden, nicht wirklich was Neues. Wir glauben doch, dass Gott unsere Schritte leitet. Und führe uns nicht in Versuchung, ist daher die Bitte an Gott, uns vor Versuchung zu schützen und zeugt von einem gesunden Misstrauen gegenüber den eigenen Fähigkeiten, in Versuchung standhaft zu bleiben. In der Matthäusfassung fügt Jesus erklärend hinzu, sondern rette uns von dem Bösen. Und genau in diesem Sinn hatte Jesus seine Jünger einen Tag vor seiner Hinrichtung gewarnt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. In Zeiten der Versuchung, wenn der Versucher besonders stark erscheint, haben wir es doch umso nötiger, dass Gott uns beisteht. So beinhaltet diese Bitte sicherlich auch, dass der Herr uns nicht an Orte führen mag oder in Situationen, die eine Versuchung zur Sünde für uns darstellen, sondern uns dorthin leitet, wo er ist und wo wir frei sein können. Im Internet beispielsweise ist es oft ja nur ein Klick. Ne? Wir flirten mit der Versuchung und so geraten wir ganz leicht in die umstrickende Sünde. Unser Widerstand ist gering, wir werden von unseren eigenen Begierden fortgezogen und versucht, wie Jakobus es ausdrückt. Jesu, bitte führe uns nicht in Versuchung, zeigt uns, wie wichtig es für uns ist, nicht mehr mit der Sünde zu flirten, sondern aktiv vor ihr zu fliehen und ihr zu widerstehen. Das sollte darum immer auch ein Anliegen in unseren Gebeten sein. Vielleicht sagst du, wenn Gott wüsste, wie es wirklich in mir aussieht, würde gar nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Vielleicht schämst du dich für deine heimlichen Sünden, hast aber Angst, dich Gott gegenüber zu öffnen. Da darf ich dir sagen, du hast nichts getan oder gesagt oder gedacht, das unseren himmlischen Vater irgendwie überraschen könnte. Das Wunder des Kreuzes ist doch gerade, dass er sich trotz unserer Rebellion, unserer Sünde, sich um uns sorgt. Und dieser Teil des Gebetsleitfadens Jesu erinnert uns daran, den Vater um Kraft zu bitten, wenn wir versucht werden. Wir müssen keinen geheimen Krieg gegen die Sünde führen. Der Vater möchte uns beständig zur Seite stehen. Er kennt deine Schwäche und meine und er will uns befreien und gesund machen. Was für ein wunderbarer Vater, was für eine erstaunliche Gnade. Jesu Modellgebet ist wirklich einfach. Wir können es oft und auswendig beten. Wenn ich als junger Katholik so 12, 13, 14 Jahre alt zur Beichte gegangen bin, dann bekam ich vom Priester meist immer als Buße auferlegt, das Vaterunser dreimal zu beten. Ja, dreimal ein Vaterunser, da war ich in weniger als 2 Minuten mit durch. Aber das ist es ja nicht, ne? Beten ist nicht lediglich ein Aufsagen von Worten. Wir werden nicht um unserer vielen Worte wegen erhört, sagt der Herr Jesus einmal. In Psalm 19, Vers 15 bittet David, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Also, nur wenn wir Jesu Worte wirklich an unser Herz reinlassen, wenn wir darüber nachdenken Tag und Nacht, wenn sein Geist, sein Wort und seine Gedanken in unseren Herzen aufschließen darf, kann dieses Gebet, das unser Herr seinen Jüngern beibrachte, zu unserem eigenen werden. Und ich möchte nochmal mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wissen so viel und doch merken wir immer wieder, wie wenig wir dich eigentlich kennen und suchen. Bring uns zurück in eine einfache Beziehung mit dir, unserem Vater. Verzeih uns unsere Oberflächlichkeit, unsere Gebetslosigkeit. Verzeih uns unsere routinemäßig runtergespulten Gebete. Hilf uns, von deinem wunderbaren Sohn zu lernen, wie man wirklich betet. Herr, er hat ihn mit Geschrei und Tränen, mitunter ganze Nächte, alles vor dich gebracht. Und ich weiß, dass es auch dein Wunsch ist, dass wir diese Beziehung mit dir haben. In Jesu Namen bitte ich, dass du uns veränderst, dass du uns lernst zu beten. Amen.